Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Varlam Shalamovs Erzählung aus Kolyma und das Leben der Formen. Geschrieben vom Philosophen Emanuele Kotscher und dem Modedesigner Alessandro Michele, stellen wir heute in unserem Magazin vor. Es begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Zuerst aber möchte ich mit der Literaturkritikerin und diesjährigen Alfred-Kerr-Preisträgerin Beate Tröger über das Wirken einer Kollegin sprechen, die jahrzehntelang im Feuilleton großer Tageszeitungen und Zeitschriften wie auch im Rundfunk präsent war. Die Essayistin und Kritikerin Sibylle Kramer ist am 23. Mai in Berlin gestorben. Sie, Beate Tröger, sind Sibylle Kramer immer wieder auch persönlich begegnet. Wie haben Sie sie auf der Bühne erlebt, beim Sprechen über Literatur?
Ja, obwohl es ja etwas problematisch ist, halt über Äußerlichkeiten zu sprechen, kommt man bei Sibylle Kramer schwerlich daran vorbei, zu erwähnen, wie eindrucksvoll sie auch in ihrer Erscheinung war. Eine ganz fragile, zarte, fast durchsichtig wirkende Person, immer elegant gekleidet, mit akkuratem Haarschnitt, einem durchsichtigen Teint und einem durchdringenden Blick. Wenn sie aber zu sprechen angefangen hat, dann ergab sich da ein ganz starker Kontrast zu ihrer Erscheinung. Der Ton war nämlich ganz bestimmt und nachdrücklich, was wiederum dann in einem Spannungsverhältnis zu ihrer ganz leichtbrüchigen Stimme stand.
Sibylle Kramer hat Romanistik und Germanistik studiert und direkt nach dem Studium ein Buch des französischen Revolutionshistorikers François Furet ins Deutsche übersetzt. Nun ist das Übersetzen ja doch eine etwas passivere Tätigkeit. War das für Sie der Grund, sich dann als Literaturkritikerin zu versuchen?
Es gibt eine Aufzeichnung aus dem Studio LCB aus dem Februar 1997, eine Sendung über Jürgen Becker. Und da erzählt Sibylle Kramer, wie sie 1967 nach Abschluss ihres Studiums zunächst als Übersetzerin sich betätigt hat und sagt dann, dass die kritische Art des Umgangs mit Texten erst den Leser instand setzt, aus der Lektüre etwas zu machen, aktiv zu werden. Der kritische Leser sagt, sie verändert Schreiben den Text, er produziert. Kritik ist eine Form von Produktion. Und es war genau dieses produktiv Streitbare, das Sibylle Kramer ausgezeichnet hat. Gerade auch in den Gesprächen. Sie war lange auch Mitglied in der SWR-Bestenliste, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Und wenn man sich da alte Sendungen anhört, dann kann man hören, wie engagiert sie für die Texte sich eingesetzt hat, die ihr wichtig waren.
Für welche Printmedien hat Sibylle Kramer denn geschrieben?
Sie hat für den Tagesspiegel geschrieben, vor allem aber für die Süddeutsche Zeitung, wohin sie Wolfgang Werth geholt hatte. Sie war auch im Radio oft zu hören und sie hat ganz viel auch in Literaturzeitschriften veröffentlicht, in Sinn und Form, in den Horn, in Manuskripte. Die Zeitungen hatten natürlich in vordigitalen Zeiten einen ganz anderen Stellenwert als heute und Sibylle Kramer war da eine ganz wichtige Stimme.
Was war das Besondere an ihrer Arbeitsweise? Was für einen Ton hat sie selbst hervorgebracht?
Sie hat ganz besonnen, aber ganz nachdrücklich gesprochen. Es war eine immense Spannung in ihrem Ton. Und in der Kombination mit ihrer stupenden Bildung und ihrem unfassbar differenzierten Vokabular hat sie ganz eindringliche Bilder für ihre Gegenstände gefunden. Ich habe mir auch eine Aufzeichnung aus dem Studio LCB zu Brigitte Kronauers Teufelsbrück angehört. Da nennt sie den Roman, ich zitiere, ein Wunderwerk der Knotenkunst, spricht von der Hauptprotagonistin als einer schönheitshungrigen Figur, vergleicht die Konstruktion des Romans mit einem Staudamm, der wiederum im Roman selber vorkommt. Beschreibung und Analyse gehen bei Sibylle Kramer immer Hand in Hand und sie vermochte extrem viel aus Texten herauszulesen, die unterschiedlichen Ebenen gegeneinander zu stellen, die Konturen der Personage herauszuarbeiten, die historischen Dimensionen eines Textes. Es war wirklich beeindruckend, was sie schreibend und sprechend aus den Texten herauszulesen vermochte.
Kann man den Texten von Sibylle Kramer denn ablesen, welches Denken, welche Ästhetik sie geprägt haben?
Ja, Sibylle Kramer hat 1967 ihr Studium abgeschlossen, also im Bannkreis der Studentenbewegung an der FU Berlin. Und sie hat in einer Laudatio für Raphael Urweider über ihre Generation gesagt, sie habe ihr Jahrhundert, das Jahrhundert der Weltkriege, des Faschismus und Stalinismus, mit Hilfe von Theorien zu verstehen gesucht, denen von Adorno und Horkheimer, Walter Benjamin, Theorien, die an die abendländischen Verfallsdiskurse anknüpfen. Der andere ganz wichtige Referenzrahmen ist natürlich die französische Literatur und auch die Theorie. Sibylle Kramer war Romanistin.
Gab es eine Gattung, die ihr wichtiger war als eine andere und Autoren, auf die sie auch besonders aufmerksam gemacht hat?
Es steht mir nicht zu sagen, dass die Lyrik wichtiger für sie war, aber es ist sicher richtig zu sagen, dass sie sich für die Lyrik in ganz besonderer Weise eingesetzt hat. Sehr früh auch für damals noch unbekannte Namen wie Thomas Kling, Durst Grünbein, Oswald Egger. Aber sie hat auch ganz viel über internationale Lyriker und Lyrikerinnen geschrieben, Adonis oder Inga Christensen. In der Prosa schrieb sie viel über Brigitte Kronauer, ich habe es schon erwähnt, auch über Hertha Müller. Und als Romanistin war sie natürlich besonders interessiert an Claude Simon, die Vertreter des Nouveau Roman, aber natürlich auch die großen Lyriker der Moderne, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud.
Sibylle Kramer hat auch als Co-Herausgeberin am Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ab 1987 mitgewirkt und sie war als Jurorin in Darmstadt beim Literarischen März engagiert. Sie, Frau Tröger, sind in vielen Literatur- und Preisjurys aktiv. Was haben Sie von Ihrer Kollegin gelernt?
Was man unbedingt bei Sibylle Kramer hat lernen können, war eine Leidenschaft fürs eigene Tun, eine Gründlichkeit, aber auch immer einen ganz tiefen Respekt für den Gegenstand. Und was ihre Bildung anlangt, nicht nur die literarische, sondern auch die auf dem Gebiet der bildenden Kunst, der Architektur, der Musik, ja, da kann man nur den Hut ziehen, das lässt sich nicht so leicht lernen. Vorbildlich war sie in ihrer Bereitschaft zu entdecken und zu fördern und hat viele Junge sehr bekannt gemacht. Nico Bleutger, der hier auch den Hörern ja als Kritiker bekannt ist. Katharina Schultens, die Lyrikerin, die heute das Berliner Haus für Poesie leitet. Uliana Wolf, Christian Schleuer, um nur einige Namen zu nennen. Sie war wirklich eine ganz grandiose Kritikerin. Ich vermute, dass die Arbeit ihr Leben war. Und was sie sagte, war immer ganz durch ihre Person gedeckt.
Beate Tröger über die besondere Gabe der Kritikerin Sibylle Kramer, Leser wie Hörer, an ihrem besonnenen Nachdenken über Literatur teilhaben zu lassen. Sibylle Kramer ist am Freitag im Alter von 84 Jahren gestorben. Es war Alexander Solschenizyn, der mit seinem Buch Archipel Gulag die Wirklichkeit des stalinistischen Straflagersystems in die Weltliteratur einschrieb. Und Kolyma, das Bergbaugebiet am gleichnamigen Fluss im Nordosten Sibiriens, wurde zum Synonym für das Leiden und Sterben von schätzungsweise 3 Millionen Menschen, die in extremer Kälte nach wertvollen Metallen schürfen und eine 2000 Kilometer lange Straße bauen mussten. Solschenizyn war in vielen Lagern interniert, davon einige Jahre in Kolyma, so wie der Erzähler Walam Schalamow. Im Verlag Mattes und Seitz ist jetzt eine Auswahl von Schalamows Erzählungen aus Kolyma erschienen. Näheres dazu von Uli Hufen.
Die erste Erzählung im ersten der 6 Kolyma-Zyklen von Walam Schalamow heißt Im Schnee und beginnt mit einer einfachen Frage.
Wie tritt man einen Weg in unberührten Schnee?
Es folgt eine kurze, einseitige Anleitung, in der Schalamow die Frage beantwortet. Sachlich, emotionslos.
Ein Mann geht voran, schwitzend und fluchend, setzt kaum einen Fuß vor den anderen und bleibt dauernd stecken im lockeren Tiefschnee. Der Mann läuft weit vor und markiert seinen Weg mit ungleichen schwarzen Löchern. Er wird müde, legt sich in den Schnee, steckt sich eine Papyrosse an und Machorka-Rauch schwebt als blaues Wölkchen über dem weißen, funkelnden Schnee.
Jedes noch so kleine Detail ist von größter Bedeutung. Es geht um lebenswichtiges Know-how. Wir sind in Nordostsibirien an der Kolyma, wo Temperaturen von minus 40 Grad im Winter keine Seltenheit sind. Die Männer im Schnee sind unterernährte Häftlinge. In Durch den Schnee führt Schalamow paradigmatisch vor, was er selbst verlangt hatte.
Man muss und kann eine Erzählung schreiben, die von einem Dokument nicht zu unterscheiden ist. Nur muss der Autor sein Material mit der eigenen Haut erforschen, nicht nur mit dem Geist, nicht nur mit dem Herzen, sondern mit jeder Pore der Haut, mit jedem Nerv.
Walam Schalamow wurde 1907 als Sohn eines Priesters im nordrussischen Wologda geboren. Ab 1924 studierte er Jura in Moskau, schloss Bekanntschaft mit Wladimir Majakowski, schrieb erste Gedichte und wurde Mitglied einer oppositionellen Gruppierung, die Lenins legendäres Anti-Stalin-Testament verbreitete. Anfang 1929 die erste Verhaftung, 1932 die Rückkehr nach Moskau, 1937 die zweite Verhaftung. Schalamow wurde zu 5 Jahren Arbeitslager verurteilt. Seine Odyssee durch den Gulag des Kolyma-Gebietes begann. Schalamow schuftete in Goldbergwerken, erbrach Kohle und fällte Holz. 1943 wurde er im Lager zu weiteren 10 Jahren verurteilt. Dann hatte er Glück. Er wurde im Lager zum Arzthelfer ausgebildet, ein unerhörtes Privileg, das ein Leben und Überleben in beheizten Räumen gestattete. 1951 wurde Schalamow offiziell entlassen, 1956 konnte er nach Moskau zurückkehren. Fast 20 Jahre waren vergangen, die Arbeit an den Erzählungen aus Kolyma hatte schon begonnen. Schalamows 6 Kolyma-Zyklen, aus denen jetzt eine erstklassige Auswahl vorliegt, sind eine veritable Enzyklopädie des Lebens und Sterbens an der Kolyma. So präzise, dass selbst Historiker sie benutzen. Die Logik des Lagers und seine Hierarchien, Krankheiten und Überlebenstechniken, Kartenspiel und der Ehrenkodex von Häftlingen, Schalamow hat alles beschrieben, in kristallklarer, kalter Prosa. Ein Geheimnis war die Existenz dieser Erzählungen seit den 1960er Jahren nicht mehr, doch an eine Publikation war, trotz aller Lockerungen nach Stalins Tod, nicht zu denken. Alexander Solzhenitsyn hatte das Gulag-Tabu 1961 mit »Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch« sprechen können, doch zwischen Schalamow und Solzhenitsyn lagen Welten. Schalamows Perspektive widersprach nicht nur den Vorstellungen der Kommunistischen Partei, sondern auch denen der russischen Intelligenzia und des westlichen Publikums. Sie alle hielten fest an humanistischen oder christlichen Idealen, die für Schalamow nach seinen Erfahrungen an der Kolyma lächerlich waren.
Die Tragödie besteht darin, dass Menschen, die über Generationen an der humanistischen Literatur erzogen wurden, schon beim ersten Wurf bei Auschwitz bei der Kolyma ankommen konnten. Das ist nicht nur ein russisches Rätsel, sondern offensichtlich ein Problem der ganzen Welt.
Walam Schalamow wusste, was er wollte, er wusste, dass es schwer werden würde und er war zu keinerlei Kompromissen bereit. Die erste Erzählung im ersten der 6 Kolyma-Zyklen, jene kurze Skizze darüber, wie man einen Weg in tiefem Schnee bahnt, sie war auch ein Selbstporträt.
Der Erste hat es am schwersten und wenn seine Kräfte erschöpft sind, geht ein anderer vom selben Fünfertrupp voran. Von denen, die der Spur folgen, muss jeder, selbst der Kleinste und Schwächste, auf ein Stückchen unberührten Schnee treten, nicht in die fremden Fußspuren. Auf Traktoren und Pferden kommen nicht die Schriftsteller, sondern die Leser.
Schalamows Spur durch die Welt der Kolyma zu folgen, ist ein Leseerlebnis ohnegleichen.
Sagt Uli Hufen. Eine Auswahl der Erzählungen aus Kolyma von Walam Schalamow ist bei Mattes und Seitz erschienen. Aus dem Russischen übersetzt wurden die Erzählungen von Gabriele Leupold. Das Buch kostet 16 Euro. Dass ein Philosoph und ein viel bewunderter Modedesigner sich zusammentun, um gemeinsam ein Buch zu schreiben, ist ein Novum. Aber nicht abwegig, denn Alessandro Michele, der viele Jahre Kreativdirektor von Gucci war und aktuell Haute Couture für Valentino entwirft, versteht das Kreieren von Kleidung explizit als philosophische Reflexion darüber, wer man war, wer man ist und wohin man geht. Sein Co-Autor Emanuele Kotscher lehrt Philosophie in Paris. Ihr Buch »Das Leben der Formen« hat Thomas Stauder aus dem Italienischen übersetzt. Mit ihm habe ich über das Gemeinschaftswerk gesprochen. Durch die Verwendung verschiedener Schrifttypen und eine aufgebrochene Seitengestaltung sticht sofort ins Auge, dass Michele und Kotscher ihre Stimmen getrennt halten. Alessandro Michele erzählt sehr anschaulich, sinnlich und prägnant Begebenheiten, die ihn sozusagen prädestiniert haben für die Beschäftigung mit Stoffen und für die Modeschöpfung. Mit welchen Begriffen unterfüttert Emanuele Kotscher die Auffassung, dass Mode eine Form der Philosophie ist?
Ja, in der Einleitung schreibt Kocha, die Kleidung soll die Körper auf eine Reise durch alle Geschlechter und Identitäten gehen lassen. Und das sind also zwei Sachen angesprochen. Also Identität ist sicherlich ein zentraler Begriff. Und die ist einerseits im historisch bedingt, also historische Identitäten spielen immer eine große Rolle in dem Buch bei der Mode und auch die Geschlechtsidentitäten. Aber darauf können wir dann vielleicht gleich noch genauer eingehen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Zeiterfahrung etwas Wichtiges ist. Also ja, wenn man sieht, dass jede Saison neue Kollektionen erfunden werden, die wiederum auf vergangene Zeiten auch rekurrieren oder Bezug nehmen, dann ist ja Vergänglichkeit auch ein Thema für die Mode.
Ja, Michele zitiert da auch verschiedene Philosophen, zum Beispiel Giorgio Agamben, den er auch persönlich kennt. Und da geht es auch um die Zeitgemäße des Unzeitgenössischen. In der Mode von Michele geht es ja darum, auch Stilelemente aus der Vergangenheit neu aufzugreifen und ihnen auch neue Bedeutungen zu verleihen. Also es geht nicht einfach um eine Imitation von Stilelementen, sondern man könnte sagen, eine Resemantisierung dieser Stilelemente, und das ist sicherlich ein Zeitelement, das eine wichtige Rolle spielt.
Emanuele Kocha erwähnt, dass Handarbeit über Jahrhunderte hinweg als niedrige Tätigkeit angesehen wurde. Im 15. Jahrhundert begann man langsam das Gestalten und Formen von Materie als souveränen Akt wertzuschätzen. Und die Mode, sagt er, wurde geboren, als man dem Entwerfen und Tragen von Kleidung den gleichen Stellenwert zugestand wie den anderen Künsten. Der Dreh- und Angelpunkt des gemeinsamen Buches scheint mir aber die Erfahrung von Freiheit zu sein, oder?
Ja, zweifellos. Und also Kocha meinte, die eigentliche Mode habe dann begonnen zwischen dem Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts auf der Basis der Idee der Avantgarden vom Zusammenfallen von Kunst und Leben. Und man hat zum Beispiel in den 20er Jahren hat man schon auch so, wo sich dann die Frauen auch ein bisschen männlicher gekleidet haben. Also ein Beispiel, wo auch durch die Mode diese Geschlechtsidentitäten aufgehoben oder durchmischt wurden. Und da findet man eben viele Beispiele dafür. Und man könnte noch ein Beispiel nennen, wie Michele persönliche Anregungen aufgreift. Und zwar gibt es ein Museum bei ihm in Rom, er wohnt in Rom, das er besucht. Und da findet er so androgyne, antike Statuen. Und da greift eben diese Idee der Androgynität auf, die er in seiner eigenen Mode auch häufig verwirklicht. Und für ihn ist das ein Ausdruck der Freiheit, wenn man nicht mehr auf diese traditionelle Dichotomie männlich-weiblich festgelegt ist, sondern damit auch in der Mode spielen kann.
Michele meint ja, dass die Mission eines jeden Kleidungsstücks darin bestünde, unsere weniger vertrauten Gesichter zu enthüllen. Versteht er und vielleicht auch Kocha Mode als Mittel, Wünsche und geheime Bedürfnisse zu erfüllen?
Ja, also man kann es auch ganz wörtlich nehmen, wie man im Deutschen so sagt, in eine andere Haut zu schlüpfen. Das kann man ja auch direkt mit der Mode verwirklichen. Und also der Begriff der Haut taucht tatsächlich häufig auf in dem Buch. Also die Mode als zweite Haut und natürlich auch als zweite Form von Identität. Und beide Autoren sehen das eben als Freiheit an, wenn man nicht auf eine Identität festgelegt ist, sondern sich verschiedene Identitäten wählen kann, eben mit Hilfe der Mode.
Der Untertitel sagt, was das Buch sein möchte, eine Philosophie der Wiederverzauberung. Der Gegenbegriff dazu wäre ja die Entzauberung, also Rationalität. Was bedeutet Wiederverzauberung für unser Verhältnis zu Kleidung und Formen?
Kocha bezieht sich da auf Max Weber, also einen bekannten deutschen Soziologen, der eben gesagt hat, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, durch die moderne Wissenschaft, also vor allem Naturwissenschaft, sei die Welt entzaubert worden, weil alles als rational auflösbar gelte. Und die Wiederverzauberung, das soll eben das Gegenmittel dazu darstellen, dass eben ein neues Mysterium in die Existenz hineingetragen wird. Und die Kleidung soll natürlich dabei eine Hilfe darstellen, eben dieses Mysterium in der Welt neu zu wecken und zu entdecken.
Thomas Stauder hat Alessandro Michelis und Emanuele Coccias Buch Das Leben der Formen aus dem Italienischen übersetzt. Es ist im Hansa Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 28 Euro. Auf die Nachrichten folgt Forschung aktuell, unter anderem mit einem Gespräch über 80 Jahre Einsatz von Kernwaffen. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.